Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo und willkommen zum Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio. Es geht jetzt um DDR-Science-Fiction. Mir hat das bisher wenig gesagt, bis ich einen Text von Gerd Prokop zu lesen bekam. Zitat: Man hockt in seinen vier Wänden, braucht sich überhaupt nicht mehr vom Fleck zu rühren. Geschäfte, Arbeit, Bildung, Entspannung, alles via Bildschirm, sogar Sex und Partnervermittlung. Irgendwann hört man auf, die anderen zu besuchen und lebt mit den Welten, die die Videowände so bereitwillig ins Haus senden. Das ist nicht etwa ein Corona-Tagebuch, sondern, wie gesagt, ein mehr als 40 Jahre alter Text von Gerd Prokop, Science-Fiction- und Krimi-Autor aus der DDR. Der Mann hat offensichtlich ein Gespür gehabt für die Zukunft. Seine Bücher waren lange vor dem heutigen Boom der dystopischen Erzählungen Bestseller. Nur scheint das heute eher vergessen zu sein. Der Politikwissenschaftler Alexander Amberger hat sich damit beschäftigt und gerade einen neuen Aufsatz über Prokop geschrieben. Wie bedeutend war denn das Genre Science Fiction in der DDR? Gab es da eine große Szene?
Es war ein sehr erfolgreiches Genre, was die Auflagenhöhen betraf. Das war häufig im sechsstelligen Bereich. Es gab auch eine feste Leserschaft, aber die Leserschaft war, da gab es ein paar Erhebungen, hauptsächlich jung, jugendlich, männlich. Entsprechend zählte das Genre, ähnlich wie im Westen auch, nicht zur Hochkultur, nicht zur Hochliteratur, sondern eher zu Trivial- und Unterhaltungsliteratur, wobei es da auch Wandlungen gab und auch Anflüge von einer Aufwertung in den letzten beiden Jahrzehnten der DDR.
Mhm. Und was wurde da an dystopischen oder vielleicht auch utopischen Themen verhandelt?
Also die Dystopie selbst war eigentlich nicht gewollt. Es war auch nicht die Intention der Autoren, Dystopien zu schreiben, denn man befand sich ja im Sozialismus und das sollte jetzt natürlich geschichtlich, historisch nach vorn gehen, hin in Richtung eines goldenen Kommunismus und da war es gewollt.
Zumal die DDR ja für viele selbst so eine Art Dystopie war, ne, in Form eines Überwachungsstaates.
Das kommt noch dazu, ne, sicherlich. Also ich glaube, ich weiß nicht, inwieweit die Wahrnehmung bei den Autoren, die Selbstwahrnehmung tatsächlich so war. Es spielt immer mal zwischen den Zeilen so an, kann man etwas finden. Aber selbstverständlich wäre es jetzt auch nicht möglich gewesen, ein Buch wie 1984 zu schreiben und zu veröffentlichen. Man hat das dann natürlich verkleidet, wobei tatsächlich die Science-Fiction da wesentlich mehr oder bessere Möglichkeiten geboten hat, Sachen zwischen den Zeilen ein bisschen kritisch anzumerken als eben realistische Literatur, weil man gerade durch den Spielort der Fiktion natürlich in einer anderen Welt das Ganze ansiedeln konnte und das anders benennen konnte und dementsprechend schwerer zu kritisieren war, wenn man das so verpackt hat.
Also so Autoren wie Gerd Prokop, der konnte im Prinzip dann schon frei schreiben, sagen Sie, aber halt eben nicht in der Jetztzeit, beziehungsweise um auf jetzige Probleme hinzuweisen, sondern eben möglicherweise weit in der Zukunft. Was von seinem Werk würden Sie denn am meisten herausheben?
Ja, freischreiben ist jetzt auch der falsche Begriff. Prokop war in den 60er Jahren als Krimi-Autor sehr erfolgreich. Der hat auch schöne Märchenbücher geschrieben und Kinderkrimis, wie den Detektiv Pinky beispielsweise. Aber was seine erfolgreichsten Bücher waren im Bereich der utopischen Literatur, der Science-Fiction, das waren eben Wer stiehlt schon Unterschenkel von 1977 und Der Samenbankraub von 1983. Das sind Detektivgeschichten, die quasi zusammengehören. Die spielen in einem Endzeitkapitalismus in den USA, in Chicago, Ende des 21. Jahrhunderts. Die USA sind isoliert vom Rest der Welt. Es ist da eine kleine Elite, die mittels hochentwickelter Technik die Bevölkerung überwacht, die Arbeiterinnen und Arbeiter versklavt, die Menschen unterdrückt, durch Medien manipuliert und es finden sich tatsächlich viele Bezüge auch zu heute oder zu Dystopien, Sachen, die man auch bei Black Mirror heutzutage findet.
Das dürfte ja auch dann im Sinne der, sagen wir mal, Staats- und Parteiführung gewesen sein, so eine Art von Dystopie, oder?
Ich denke, ja, das wird die einzige Möglichkeit gewesen sein, eine Dystopie zu schreiben, wenn man sie eben in einem Endzeitkapitalismus ansiedelt. Wobei Prokop verlagsseitig dann noch dazu überredet wurde, quasi da einen kommunistischen Underground mit einzubauen, um eben auch eine kommunistische Perspektive da drin zu haben, um eben nicht zu sagen, ja, am Ende des 21. Jahrhunderts wird eben weiterhin der Kapitalismus bestehen, ohne Widerstand und nur halt isoliert in den USA vom Rest der Welt. Der Rest der Welt ist, wird so angedeutet, schon irgendwie sozialistisch, aber es malt ja Prokop nicht aus, sondern er beschreibt wirklich diesen dystopischen Überwachungskapitalismus in den USA.
Herr Amberger, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie auch zu diesen Lesern gehört haben früher, damals vielleicht aus der Begeisterung eines Jungen heraus. Was hat Sie da besonders fasziniert?
Tatsächlich ist das gar nicht der Fall. Also ich komme aus der Politikwissenschaft und mein Themengebiet war eigentlich immer die Utopiegeschichte. Habe mich dann vor 10, 15 Jahren tatsächlich mit ökologischen Dystopien, Utopien beschäftigt. Habe dann auch irgendwie meine Doktorarbeit drüber geschrieben. Aber das waren oppositionelle Dissidenten, die Alternativgesellschaften aufgezeigt haben. Wolfgang Harich, Rudolf Barrow, Robert Havemann. Keine klassischen Science-Fiction-Autoren, sondern eher politische Denker und habe da zu der Zeit eigentlich auch die DDR-Science-Fiction, die klassische, noch für relativ agitprop gehalten, bis ich mich dann näher damit beschäftigt habe und dann tatsächlich entdeckt habe, dass eben sowas wie Gerd Prokop oder auch ein paar andere Autoren eigentlich gute Texte geliefert haben, die sogar analog zur Entwicklung im Westen Themen aufgegriffen haben in den 70er, 80er Jahren, wie Umweltprobleme, wie ja sowas wie der Club of Rome, die Ergebnisse, das sickerte ja auch in die DDR rein. Das fand dann tatsächlich auch in der Science-Fiction-Literatur statt.
Warum ist denn eigentlich dann, oder warum sind diese Texte heute nicht weiter präsent? Oder zumindest die Namen auch präsent?
Prokop war einer der wenigen, die es tatsächlich geschafft haben, auch nach 1990 noch von seiner Autorentätigkeit leben zu können. Er ist ja dann Mitte der 90er Jahre auch schon gestorben, aber seine Bücher, also gerade diese beiden, die ich jetzt analysiert habe, diese Dystopien, die erscheinen nach wie vor neu. Da kommen alle 5 Jahre kommt da mal eine Neuausgabe raus. Die Verkaufszahlen kenne ich nicht oder die Verkaufsorte kenne ich nicht. Aber es ist tatsächlich von diesen Prokop-Geschichten 1981 bei Heine eine Anthologie auch erschienen, also eine Auswahl einiger seiner dystopischen Krimis. Also er war einer der wenigen auch, dessen utopische oder dessen dystopische Geschichten auch damals schon vor dem Mauerfall im Westen publiziert worden sind. Und die sind natürlich, diese Science-Fiction-Leserschaft ist ja auch im Westen sehr fanorientiert, relativ klein, überschaubar, und da ist das schon rezipiert worden. Ja. Und heutzutage wird Prokop, werden die Geschichten durchaus auf Fanseiten im Internet nach wie vor diskutiert und auch gefeiert. Also das ist tatsächlich Bücher, die sich auch heute noch zu lesen lohnen eigentlich.
Was wäre Ihr Tipp für den Einstieg in die DDR-Science-Fiction?
Wie gesagt, neben diesen Prokop Geschichten selbst gibt es oder gab es viele Sammelbände, bekannte Sammelbände, wo verschiedene Autoren drin sind mit vielen Kurzgeschichten. Das sind einmal diese Lichtjahr-Reihe, das waren 6 oder 7 Bücher aus den 80er Jahren. Das sind eigentlich die wichtigsten Autorinnen und Autoren mit Geschichten versammelt. Und ja, empfehlenswert neben Prokop finde ich das sehr märchenhafte Buch, zum Beispiel Der Irrtum des großen Zauberers von Johanna und Günther Braun, auch die Sachen der Steinmüllers oder die Bücher von Peter Lorenz sind heute noch sehr lesenswert.
Die Bewegung Reclaim the Streets beschäftigt uns im zweiten Kompressor-Podcast heute. Was muss sich ändern, damit auch Frauen sicher und normal nachts und auch tags auf den Straßen unterwegs sein können? Und welche Strukturen verhindern das bisher? Bitte einschalten.